Vergänglichkeit. In vollem Galopp sprengte der Fürstbischof seinen Treibhunden hinterher. Es war Freitag, der 18. August 1724, bei Löffelstelzen nahe Bad Mergentheim, ein heißer Tag, und Johann Philipp Franz war bester Laune. Das Frühstück, das unter anderem aus mehreren Kapaunen sowie 1,5 Litern Rotwein bestanden hatte, lag ihm zwar ein wenig schwer im Magen, aber davon ließ er sich die Stimmung nicht verderben. Das größte Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, sagte er sich. Aber das allergrößte ist es, wenn man dabei noch die Jagdflinte im Anschlag hat. Er befand sich auf der Verfolgung eines kapitalen Rothirschs, soweit er das durch die vorbeisausenden Tannenzweige erkennen konnte. Die Hunde waren völlig außer Rand und Band und der Fürst war auf dem besten Weg dahin. Endlich stellten sie den Hirsch, der sich plötzlich umzingelt, angekläfft und angebissen sah. Der Fürst riss die Zügel zurück und brachte seinen Hengst abrupt zum Stehen. Frohen Mutes legte er an. In solchen Momenten, in denen es auf Leben und Tod ging, wurde er immer ganz ruhig und sein Puls verlangsamte sich. Die beste Voraussetzung für einen trefflichen Blattschuss. So auch heute. Sein Puls wurde langsamer, sein Finger lag am Abzug, der Hirsch stand in Kimme und Korn. Da allerdings wurde der Puls noch langsamer und war plötzlich weg. Der Fürst hatte gerade noch Zeit, einmal aufzustoßen, bevor er aus dem Sattel sank und anstelle des Rotwildes verschied. Die Hunde blieben ratlos zurück. Nicht so das Würzburger Domkapitel, das flugs einen neuen Bischof wählte, Christoph Franz von Hutten. Natürlich wollte Lothar Franz unbedingt wieder einen der Seinen auf diesem Bischofsstuhl sehen. In Frage gekommen wäre dafür Friedrich Karl, Johann Philipp Franz' jüngerer Bruder, der als Reichsvizekanzler in Wien saß. Doch das Domkapitel, das die Wahl durchführte, dachte nicht im Traum daran, dem absolutistischen Verschwender womöglich gleich den Nächsten nachfolgen zu lassen. Die Wahl fiel deshalb auf einen frommen, bescheidenen, sparsamen Mann. Es regnete, der Himmel war grau. Neumann stand auf dem großen Platz vor der Baustelle des Residenzschlosses und ließ seine Blicke wandern. Langsam, aber unaufhörlich war der Bau gewachsen. Die Gerüste hatten sich dem Himmel entgegengestreckt und monatelang hatten Hundertschaften von Arbeitern die Baustelle bevölkert. Weitere Hundertschaften von neugierigen Besuchern hatten ihre Ausflüge dorthin gemacht. Und das nicht ohne Grund. Denn was hier entstand, war gewaltig. Der mächtige nordwestliche Trakt mit dem vorderen linken Innenhof war jetzt weitgehend fertig, also knapp 1/5 der gesamten Anlage. Aber heute waren keine Hundertschaften anzutreffen, im Gegenteil, die Baustelle wirkte wie ausgestorben. Neumann wandte sich nach links und betrat das Rosenbach-Palais, in dem der neue Fürstbischof bis zur Fertigstellung seiner Fürstenwohnung in der Residenz wohnte. Sofort beim Eintreten ins fürstbischöfliche Empfangszimmer im allerersten Augenblick erkannte Neumann den Unterschied zwischen Hutten und Schönborn. Er mochte schwer in Worte zu fassen sein, aber er schlug Neumann vollkommen unmissverständlich entgegen. Es gab zwar einen großen, schmucken Tisch und elegante Polstermöbel, aber es fehlte dieses gewisse zu viel, diese Wucht in der Ausstattung, die bei dem Schönborn immer ein wenig verwirrend gewesen war. Hier war alles kleiner, dezenter und bescheidener. Das Größte in diesem Raum waren 2 goldgerahmte Heiligenbilder, die Neumann leider nicht benennen konnte. Ihm fielen außerdem eine kleine geschnitzte Pietà und mindestens 3 verschiedene Kruzifixe auf, die in unterschiedlicher Ausführung und Größe an den Wänden hingen. Ein weiteres Kruzifix zierte den Tisch. Christoph Franz von Hutten kam Neumann an die Tür entgegen, ein kleiner, unauffälliger, verbindlich lächelnder Mann in einer schlichten schwarzen Soutane. »Meister Neumann, ich grüße euch. Bitte«, sagte er mit einer irgendwie brüchigen, leisen Stimme. »Euer Gnaden?« Bevor sich Neumann verneigen konnte, schüttelte Hutten ihm die Hand, was Neumann ziemlich verwirrte, und bot ihm an einem kleinen Tisch an der Seite des Raumes Platz an, direkt vor dem Fenster, mit Blick auf das Residenzschloss. Dort standen 2 einfache Sessel und eine Ottomane. Auf dem Tisch brannte eine Kerze in einem fein ziselierten Silberleuchter. Der Fürstbischof setzte sich. Neumann tat es ihm nach. Vor dem Fenster sah er den Residenzplatz. »Wein, Meister Neumann?« fragte Hutten freundlich. »Oder Kaffee vielleicht?« Neumann konnte gar nicht so schnell reagieren. »Ja, danke vielmals, Euer Gnaden.« Hutten lächelte noch freundlicher. »Also, Wein?« »Nein, danke. Kaffee wäre mir lieber. Euer Gnaden.« Endlich fiel Neumann ein, was er die ganze Zeit vergessen hatte. Die Verneigung. Das holte er sofort nach. Dabei bemerkte er, dass auf dem Tisch bereits alles vorbereitet war. Da standen eine silberne Kaffeekanne mit zwei Tassen, zwei Karaffen mit Wein, eine rot, eine weiß und dazu Gläser. Der Fürstbischof selber goss den Kaffee in die Tassen. Und Neumann konnte nicht anders, als ihn dabei anzustarren, als sei das Eingießen von Kaffee ein unerhörtes Ereignis. Tatsächlich war es das auch, jedenfalls bei Fürstbischöfen, zumindest bei denen, die er bereits kennengelernt hatte. Während der Fürst die Kanne wieder beiseite stellte, huschten Neumanns Blicke durchs Zimmer. Nein, kein Kammerdiener, kein Lakai weit und breit, der Fürstbischof und er waren allein im Raum. »Wir haben hier neuerdings in Würzburg auch eine Kaffeesiederei«, sagte Hutten, während er seine Tasse samt Untertasse hochnahm. »Ja, Euer Gnaden, ich weiß.« »Kennt ihr sie?« »Bis jetzt nicht, Euer Gnaden.« »Aber Kaffee kennt ihr offenbar, Meister Neumann?« »Ja, vom Türkenfeldzug, Euer Gnaden.« Hutten nickte vor sich hin. »Oh ja, richtig, ihr wart auf dem Türkenfeldzug.« »Sehr wohl, Euer Gnaden, in Belgrad.« »Ah ja, in Belgrad.« Hutten nickte immer noch. »Und dort habt ihr den Kaffee kennengelernt.« »So ist es, Euer Gnaden. Ich habe mir damals auch welchen mitgebracht.« Hutten nickte weiter und lächelte jetzt dazu. »Sehr vernünftig, Meister Neumann.« »Ja, Euer Gnaden.« Und damit war es für Neumann genug. Er nahm seinen Kaffee, trank einen kräftigen Schluck und hatte nicht vor, noch mehr Belanglosigkeiten zu äußern. Der Kaffee schmeckte stark, ziemlich türkisch, aber doch nicht samtig genug. Hutten stellte seine Tasse weg, verknotete die Hände vor seinem Bauch und begann mit seinen Fingern zu spielen. »Meister Neumann«, sagte er, sachlich freundlich, »ich habe euch kommen lassen, um mit euch über die laufenden Bauprojekte zu sprechen.« »Sehr wohl, Euer Gnaden. Ich möchte das, was ich zu sagen habe, nicht in allerlei schöne Worte kleiden, denn am Ende läuft es schlicht auf Folgendes hinaus. Ich werde die Baustellen schließen.« Neumann veränderte seine Sitzhaltung. »Euer Gnaden, ich habe, um ehrlich zu sein, mit so etwas gerechnet. Trotzdem würde ich sehr gerne, mit Verlaub, Euer Gnaden Gründe für diese Entscheidung erfahren, falls es erlaubt ist.« »Ist erlaubt, Meister Neumann, ist erlaubt«, entgegnete Hutten nickend und fingerspielend. »Es ist euch ja nicht verborgen geblieben, Meister Neumann, dass die Bevölkerung enorm unter den Bautätigkeiten meines Vorgängers im Amt, Gott hab ihn selig, zu leiden hatte.« »Nein, Euer Gnaden, das ist es nicht.« Hutten nahm die Hände kurz auseinander, sagte, »Es ist ganz einfach so, wir können uns diese Baumaßnahmen nicht leisten«, und spielte weiter mit den Fingern. Neumann nickte bitter. »Ja, Euer Gnaden, ihr habt recht. Die Residenz ist zu teuer.« Und das meinte er ehrlich. Hutten nickte. »Ja, das ist sie. Sie ist sogar so teuer, dass es Sünde ist.« »Sünde?« Das Wort irritierte Neumann. »Wie meint ihr, Euer Gnaden?« Hutten fixierte ihn mit einem schmalen Blick, begann großräumig zu gestikulieren und fuhr mit plötzlich ziemlich voluminöser Stimme fort. »Es geht für einen Bischof nicht an, dass er seine Gläubigen ins Elend stürzt, damit er am Ende eine Residenz hat, die, und das müsst ihr zugeben, Meister Neumann, entschieden zu groß für ihn ist und auch für Würzburg.« Neumann stellte die Kaffeetasse weg. »Ihr habt recht, Euer Gnaden, sie ist enorm groß. Zu groß, das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, Euer Gnaden, was die Residenz am Ende ist.« Hutten wandte den Kopf ein wenig zur Seite, als sei er auf einem Ohr schwerhörig. Vielleicht war er aber auch nur interessiert oder irritiert. »Was meint ihr damit, Meister Neumann?« fragte er. »Was ist denn die Residenz, eurer Meinung nach?« »Sie ist natürlich das Schloss des Fürsten, aber sie ist ja auch die Wohnung des Bischofs. Der Bischof aber, Euer Gnaden, ist Nachfolger der 12 Apostel des Herrn. Meint ihr«, unterbrach ihn Hutten, »dass es bei der Residenz nicht nur um weltliche Prachtentfaltung geht, sondern um die Ecclesia Triumphans, die siegreiche Kirche?« Neumann dachte nach. »Die siegreiche Kirche?« »Nein, Euer Gnaden, das nicht. Es geht im Gegenteil um das Reich Gottes auf Erden.« Mit einer schnellen Bewegung führte Hutten beide Hände an seine Nasenspitze. »Ah, aber das Reich Gottes ist nach dem Zeugnis der Schrift ein unscheinbares, winziges Senfkorn und kein Prachtschloss.« »Gewiss«, erwiderte Neumann nach kurzem Nachdenken, »aber das Reich Gottes ist nach dem Zeugnis der Schrift auch das neue Jerusalem.« Hutten nickte und spielte mit den Fingern an seiner Nasenspitze. »Das neue Jerusalem«, sagte er, »mehr für sich, hat Tore und Mauern aus purem Edelstein.« Plötzlich hörte er auf zu nicken, beugte sich vor und sagte, vollkommen trocken, »Ihr wollt mir hier weismachen, auch die Residenz sei im Grunde ein religiöses Bauwerk.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. Das ist verständlich, denn ihr wollt sie natürlich zu Ende bauen. Aber die Residenz ist schlicht und einfach pure Verschwendung. Ich unterbinde das jetzt.« Neumann verneigte sich. Er wusste, das war das Ende des Gesprächs. Nicht, dass er damit gerechnet hatte, den Fürstbischof von seinem Vorhaben abzubringen. Aber dieser abrupte Schluss? »Sehr wohl, Euer Gnaden«, sagte er. Hutten wandte sein Gesicht zur Seite und machte eine Pause, als gäbe es noch etwas. »Noch etwas«, sagte er schließlich. »Mein Vorgänger im Amt, Gott hab ihn selig, hat euch zum Leiter der Stadtbaukommission gemacht.« »Nicht zum Leiter, Euer Gnaden.« »Neumann, bitte, ihr wisst so gut wie jeder, dass ihr die Kommission faktisch in eigener Person seid. Ihr werdet es deshalb sicher verstehen, Meister Neumann, wenn ich euch von dieser Aufgabe entbinde.« Neumann überlegte, ob er das richtig verstanden hatte. »Ihr entbindet mich von meiner Aufgabe in der Stadtbaukommission, Euer Gnaden?« »Mit sofortiger Wirkung.« »Verstand Neumann das? Nein.« »Verzeihen, Euer Gnaden, aber was hat das Residenzschloss mit der Kommission zu tun, die das bürgerliche Bauwesen überwacht?« Hutten hatte nicht vor, da irgendetwas zu diskutieren. »Das wisst ihr selbst am besten«, behauptete er. Neumann runzelte die Stirn. Etwas an diesem Gespräch begann ihm entschieden zu missfallen. »Mit Verlaub, Euer Gnaden, das weiß ich nicht.« Hutten erhob sich rasch. »Es tut mir leid, Meister Neumann, dass ich euch keinen erfreulicheren Bescheid geben kann.« Auch Neumann war aufgestanden. »Gewiss, Euer Gnaden.« Er verneigte sich. »Aber verzeihen, Euer Gnaden, noch eine letzte Frage. Was geschieht nun mit dem Residenzschloss?« Hutten blickte emotionslos aus dem Fenster. Neumann folgte seinem Blick. »Ich werde das, was fertiggestellt ist, noch unter Dach bringen lassen und dann die Baustelle schließen. Das Gleiche muss ich mit der Schönbornkapelle machen, Meister Neumann.« Neumann zupfte sich heftig am Ohr und kaute auf seinen Zähnen herum. »Sehr bedauerlich, Euer Gnaden.« Inwendig schüttelte er den Kopf. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Nein, Hutten ging es nicht um den Schutz der ausgebeuteten Bevölkerung, nicht um das Seelenheil der Gläubigen. Er war kein bischöflicher Hirte seiner Herde, ganz bestimmt nicht. Das hier war Parteipolitik, die sich fromm bemäntelte. Kontra Schönborn zu sein, war für Hutten schlicht höchst publikumswirksam. An der Tür gab der Fürstbischof Neumann erneut die Hand, lächelte äußerst freundlich und sagte zum Abschied mit erhobenem Zeigefinger: »Meister Neumann, ich weiß durchaus um den religiösen Wert der Kunst.« »Tatsächlich, Euer Gnaden.« »Freilich. Ich habe deshalb den Plan«, fuhr Hutten mit fröhlicher Betonung fort, »auf die steinerne Brücke Heiligenfiguren stellen zu lassen. Was sagt ihr?« Neumann hob die linke Augenbraue, seine Hand immer noch in der Hand des Fürstbischofs. »Heiligenfiguren, Euer Gnaden?« Und dann konnte er sich nicht verkneifen zu fragen: »Wozu?« Damit überraschte er Hutten einigermaßen. »Wozu? Was ist das für eine Frage? Also, Heiligenfiguren sind die zentralen Bildnisse der Kirche, nicht wahr?« »Gewiss, Euer Gnaden«, sagte Neumann überaus freundlich. »Und außerdem versteht sie das Volk, Euer Gnaden.« Hutten blinzelte. »Wie meint ihr, Neumann, was versteht das Volk?« »Das Volk versteht Heiligenfiguren, Euer Gnaden. Es verehrt den Stifter derselben und verdammt den Erbauer der Residenz. Womit das Volk natürlich vollkommen recht hat, Euer Gnaden.« Er verneigte sich tief und zog endlich seine Hand aus der Hand Huttens. Das Einstellen der großen Baumaßnahmen machte den neuen Fürstbischof beim Volk äußerst beliebt, und ein Aufatmen ging durch das Hochstift Würzburg. Und als er dann noch die steinerne Mainbrücke mit Figuren verzieren ließ, war jedermann angetan.